Herzlich willkommen, liebe Menschen da draußen, zu einer neuen Folge von OrkeCool trifft, dem Format hier bei OrkeCool, in dem ich, Domstadt, freier Journalist, jede Woche am Sonntag einen Menschen aus der Spiele- und oder Medienbranche begrüßen darf. Und so war es natürlich auch heute und ich freue mich ganz besonders, denn hier und heute und in dieser Folge jetzt ist mal wieder was passiert, wofür ich eigentlich dieses Format mir mal ausgedacht habe, denn ich durfte eine Person begrüßen, die schon gemeinsam mit ihrem Team ganz fantastische Dinge macht, die aber noch nicht die Bühne bekommt, die sie eigentlich verdient hätte. Sie steht noch am Anfang ihrer Karriere, wenn man so möchte. Und deswegen freue ich mich ganz doll, sie voller Recht, nee, wie sagt man, zu Recht, um Gottes Willen, na, zu Recht und mit Grund auf die OrkeCool, cool, oh Mann, OrkeCool Bühne setzen zu dürfen. Klammer auf, Notiz an mich selbst, Halloween Special nächstes Jahr, OrkeCool, Klammer zu. Naja, jedenfalls, ich spreche von Katharina Müller, die den fantastischen Spitznamen trägt, Mikey. Wir werden darüber sprechen, keine Sorge. Katharina Müller, ich nenne sie jetzt mal so, ist Spieleentwicklerin, Game Artist und eigentlich noch Studentin an der HTW Berlin. Aber gleichzeitig ist sie Teil des Entwicklerstudios Aldamami, die momentan an ihrem allerersten Spiel arbeiten und das heißt Bloodletter. Jetzt werdet ihr euch fragen, wie kann es sein? Sie studiert und hat aber schon ein Studio gegründet und das Spiel ist auch schon in Arbeit. Ich erkläre es euch. Bloodletter ist, ich fange mal hier an, ein Roguelite-Card-Deck-Builder-Spiel, in dem es darum geht, in einer Horror-mittelalterlichen Fantasy, aber irgendwie auch Nicht-Welt, Dorfbewohnerinnen und Dorfbewohner vor Dämonen zu beschützen, die jede Nacht vorbeikommen. Und das Ganze funktioniert als Kartenspiel. Die kommen tagsüber zu uns und wir müssen deren beide Grundbedürfnisse stillen. Zum einen ihre Gesundheit auffüllen, die über Nacht weniger geworden ist, und ihre geistige Gesundheit erfrischen, die ebenfalls über Nacht weniger geworden ist. Und das tun wir über Karten, die wir möglichst geschickt ausspielen. Wenn wir uns klug anstellen, müssen wir keine Angst vor der nächsten Nacht haben, denn dann tauchen Dämonen auf, suchen uns und die Stadt heim und ziehen sowohl Lebenspunkte als auch geistige Gesundheit unserer Dorfbewohnerinnen und Dorfbewohner wieder nach unten. Und dann beginnt das Spiel von vorn, wir bekommen wieder die Dorfbewohner am nächsten Tag vorgesetzt und müssen das Gleiche wieder tun, möglichst gewinnbringend unsere Karten einsetzen, um irgendwann zu einem Punkt zu kommen, dass wir, ich beschreibe es mal abstrakter, genug Punkte gesammelt haben, um den jeweiligen Dämon, der gerade sein Unheil treibt, zu besiegen. Ist jetzt eine sehr roughe Zusammenfassung, aber so könnt ihr euch's vorstellen, garniert und präsentiert eben in dieser wunderschönen, ja, wie soll man es nennen, Holzstich mit ganz viel Farbklecksen, Optik, ganz toll anzusehen. Und genau das war auch der Grund, warum ich auf dieses Spiel aufmerksam geworden bin. Bloodletter hopste mir zum ersten Mal vor die Augen, als ich auf der Gamescom 2025 unterwegs war. Da sah ich nämlich die Anspielstation, eine ganz kleine Anspielstation von dem Team. Bin da mal vorbeigerauscht und konnte nicht anders, als zum einen mit einer Kollegin von Katharina zu schnacken und dann auch mal selber das Spiel ausprobieren. Und ich war angetan, hatte mir das festnotiert auf meiner Liste von Menschen, die ich nach der Gamescom gerne ansprechen würde, und hatte es, obwohl wir jetzt schon im Oktober sind, immer noch nicht geschafft, weil die Liste dieser Menschen so lang ist, die ich mir da notiert habe. Und dann meldete sich das Studio von sich aus bei mir und sagte, hallo, wir haben mitbekommen, dass du in deiner Gamescom-Folge bei OrkeCool über unser Spiel gesprochen hast. Vielen Dank, freut uns, wenn du mal Bock hast, ne, sag Bescheid, wir machen gerne mit. Und da dachte ich mir, ist ja fantastisch, die melden sich proaktiv. Dann habe ich natürlich direkt meine Einladung ausgesprochen und gesagt, hallo, lass uns doch unbedingt mal sprechen. Wer aus eurem Team hätte denn Lust? Und dann kamen wir eben auf Mikey, alias Katharina Müller, alias Mikey. So. So viel erstmal zu diesem Spiel und wie ich draufgekommen bin. Jetzt muss ich noch auflösen, was hat es damit zu tun und auf sich, dass Katharina Müller sowohl Studentin ist, als auch schon Mitglied eines fest ausgegründeten Entwicklerstudios. Normalerweise ist es ja so, man studiert und gründet dann ein Studio. Es gibt durchaus Ausnahmen wie diese hier, aber sie sind jedes Mal erwähnenswert. Und auch hier, denn Katharina und ihr Team hatten zum allerersten Mal, auch darüber werden wir nochmal im Detail sprechen, den Prototypen von Bloodletter ganz zu Beginn ihres Studiums im Rahmen einer Projektarbeit abgegeben, dann das Feedback bekommen, hey, reicht das doch mal beim Deutschen Computerspielpreis ein, kann nicht schaden. Das haben sie getan und dort wurden sie tatsächlich 2024 nominiert in der Nachwuchskategorie Bester Prototyp. Und weil diese Nominierung bereits mit einem Preisgeld versehen ist, haben sie sich gedacht, alles klar, dann müssen wir jetzt ja wohl gründen. Haben sich gegründet und so kommt es dazu, dass sie zum einen als Team, eine Handvoll Leute sind das, noch studieren, zum anderen aber bereits an diesem Spiel arbeiten, das nächstes Jahr 2026 im Early Access starten soll, wie gesagt, Bloodletter heißt und mich ganz dolle verzaubert hat. Ich meine das ganz ernst und damit komme ich wieder zum Beginn dieser Anmoderation. Diese Reihe hier, Orky Kult trifft, begann mal mit der Idee, eben vor allem Menschen hier auf die Bühne zu setzen, die tolle Sachen machen, aber eben noch nicht dieses große Publikum um sich versammeln konnten. Und genau hierher gehört auch das Team von Katharina und deswegen war es so ganz wunderbar, dass wir es hinbekommen haben, dieses Gespräch miteinander zu führen. Und nochmal größtes Dankeschön, falls sie zuhört, an Katharina, denn sie hatte mir kurz vor der Aufnahme gestanden, offenbart, dass das erste Podcast-Interview dieser Art überhaupt für sie ist. Und sie war, wie jeder von uns in dieser Situation auch wäre, etwas nervös. Deswegen kümmern wir uns zu Beginn dieses Gesprächs erstmal um diese Nervosität. Die war aber sofort aus dem Raum. Und dann haben wir uns gekümmert um das Spiel, um Katharinas Lebensgeschichte und wie all das zusammengehört. Ich kann mich nur noch mal wiederholen, wer irgendwie Bock hat auf so ein Roguelite-Kartenspiel in einem bunten quasi Horror-Mittelalter, raus mit euch auf Steam, da gibt's momentan eine Demo, ganz frisch erschienen, war ja im Grunde auch der Anlass dann zu diesem Gespräch hier. Ich kann es euch nur empfehlen, dieses Spiel im Blick zu behalten und bitte damit endgültig, ich hoffe, ihr macht das ja sowieso schon, weil man sollte das mitbekommen haben mittlerweile nach 5 Jahren, okay, cool, aber ich sag's trotzdem noch mal, bitte streicht spätestens jetzt aus eurem Hirn das Vorurteil, dass aus Deutschland keine coolen Spiele käme. Ich kann es nicht mehr ertragen, das zu hören. Am schlimmsten ist es, wenn Kolleginnen und Kollegen das sagen aus der Presse. Es ist Quatsch, es ist nicht richtig. Und das Gespräch mit Katharina Müller alias Mikey ist ein weiterer Beweis dafür. Viel Spaß! Tatsächlich, und das meine ich ganz ernst, bin ich wahrscheinlich mindestens so nervös wie du, und zwar aus Freude. Und das meine ich jetzt ganz ernst, und ich bin froh, das jetzt mal sagen zu können. Und zwar, auf der Gamescom dieses Jahr hatte ich also arschviel zu tun. Es war ganz viel zu tun, mein Kalender war voll, ich habe an so einer Bühne moderiert, ist alles egal. Aber in dieser stressigen Woche, die ich da hatte, gab es einen Stand, den ich entdeckt hatte, irgendwann zu Beginn der Woche, und zu dem ich dann immer wieder so hinschlänzelte und mich aber nicht traute, mal Hallo zu sagen und mal selber zu spielen, weil immer was los war. Und es sah so busy aus und ich wollte da nicht stören. Und dann habe ich es tatsächlich doch gemacht und ich habe es nicht bereut. Ich habe mich wahnsinnig gut mit einer Kollegin von dir unterhalten und dieses Spiel spielen können. Und deswegen freue ich mich jetzt ganz doll, und das muss erstmal aus dem System raus, jetzt mit dir noch jemanden aus dem Team hier begrüßen zu können, nämlich aus dem Team, die Bloodletter machen. Ich bin richtig nervös. Jetzt spätestens bin ich nervös. Jetzt sind wir auf einer Höhe quasi. Das ist doch fantastisch. Was würdest du sagen, auf einer Nervositätsskala von 1 bis 10 bist du jetzt, nachdem du das gehört hast? Jetzt ist ja Heimspiel eigentlich.
Ich glaube, das hat mir tatsächlich eher was von der Nervosität genommen. Das ist doch toll, dann sitzen wir zusammen in einem Boot und haben hier dieselbe Erfahrung.
Ich finde das ganz großartig von uns beiden, schon mal das erste Lob für uns, dass wir diese Nervosität jetzt aufgeteilt haben. Erst war sie bei dir, jetzt ist sie bei mir, es ist ganz großartig. Schön. Du, ich möchte mal ganz woanders anfangen, bevor wir zu dem Spiel und dem ganzen Kram kommen, und zwar zu einer Sache, um die ich dich tatsächlich beneide, und zwar diesen wahnsinnig coolen Spitznamen. Ich war verwirrt, als es in Gesprächen, ne, ich habe ja erst mit einem Kollegen von dir geschrieben, als es in Gesprächen um Mikey ging, und dann dachte ich mir, okay, ich weiß nicht, wer das ist, und habe ich versucht, das zu googeln, und dann stieß ich auf eine Person, nämlich dich, und dann fragte ich mich, ist das Mikey, aber heißt sie wirklich so? Stell sie heraus, du hast einen bürgerlich natürlich einen anderen Namen, aber Mikey ist der Spitzname, und das ist ein wahnsinnig cooler Spitzname, wo ich erstmal erfahren möchte, wenn du das überhaupt mit der Welt und mir teilen willst, was hat's damit auf sich? Wann trat der in dein Leben? Was bedeutet der?
Ich kann da leider selber ziemlich wenig Credit für nehmen. Der wurde mir von einer Freundin vor, ich glaube, das sind jetzt fast 10 Jahre oder so, wurde mir dir auferlegt. Und das hat sich dann irgendwie in der Freundesgruppe so etabliert. Und irgendwann haben mich dann halt alle Mikey genannt. Und dann habe ich angefangen, mich selber auch als Mikey vorzustellen. Und jetzt ist das irgendwie so ein Ding.
Warum hast du den angenommen? Ich meine, dein Name, also darf ich den überhaupt nennen? Ich weiß, habe ich vorher gar nicht gefragt. Also, Katharina, das ist doch ein stabiler Name. Ich finde, das ist ein schöner Name, den kann man ja auch nennen. Aber was ist es, dass du sagst, nö, Maike ist cooler?
Ja, also mittlerweile habe ich mich mit dem Namen auch total angefreundet. Ich mag den sehr. Ich glaube, das war damals so zu der Zeit, als ich irgendwie so Teenie war, so mit 14 und sowas, da hat man ja auch irgendwie so eher den rebellischen Anspruch so ans Leben. Und ich war eigentlich auch schon immer irgendwie so ein eher kreativer Mensch, der sich nicht so mit dem Norm richtig anfreunden konnte. Und ich glaube, dieses Katharina, Nachname ja auch Müller, ist ja so sehr dieses klassische irgendwie bürgerliche deutsche Ding, wo mir dann Maike irgendwie mehr so, da habe ich mich irgendwie mehr repräsentiert gefühlt, da habe ich mich irgendwie in mir als Mensch mehr gesehen, als so dieses klassische Katharina Müller-Ding.
Du kannst dich wirklich glücklich schätzen, glaube ich, dass jemand anderes dir einen so coolen Spitznamen verpasst hat. Bei mir hat es ewig lang keiner gemacht und es ging so weit und jetzt wird's richtig peinlich, das nur kurz am Rande, dass ich es dann provoziert habe und da habe ich schon studiert. Also ich war kein Kind mehr, aber es klingt jetzt, was ich erzähle, als hätte es ein Kind gemacht. Ich habe dann gedacht, ich provoziere das einfach und gebe den Leuten eine Inspiration für einen coolen Spitznamen für mich und habe dann, und es ist nicht gelogen, und es ist mir jetzt schon wieder unangenehm, dass ich damit angefangen habe, aber jetzt muss ich es zu Ende bringen. Ich habe dann im Studium, weil ich... Also ich reiß mir zusammen, ich erzähle es, ich habe im Studium dann immer in meiner Hosentasche einen kleinen Esslöffel dabei gehabt und habe den immer unbenutzt dann auf mein Pult gelegt im Hörsaal. Und meine Hoffnung war, dass die Leute das sehen und sagen, wir nennen ihn Löffel ab sofort. Und für mich war das so ein cooler Spitzname, die Vorstellung, hat nie jemand gemacht. Ich glaube im Gegenteil, die Leute hatten Sorge und Angst vor mir, weil ich dieser komische Typ mit dem Löffel immer auf dem Tisch bin. Oh, unangenehm, ich habe es noch nie offengelegt. Ich glaube, das ist das erste Mal, dass ich das hier erzähle.
Oh, aber wie süß eigentlich, dass du dir da auch so richtig Gedanken gemacht hast, wo sehe ich mich, wer wäre ich gerne und dass du dann irgendwie bei Löffel angekommen bist.
Ja, das war, Schwamm drüber, wir legen das ganz schnell beiseite und gehen tatsächlich zu einem anderen Namensthema, weil auch das habe ich mich gefragt und zwar der Name eures Studios. Du hast das mitgegründet 2024 im Juni, wenn ich mir das richtig notiert habe und der Name lautet Alda Mami und dann habe ich mich bewegt in die Untiefen verschiedener Lexikas unterschiedlichster Sprachen, weil ich mir dachte, vielleicht komme ich ja selber drauf, vielleicht finde ich ja was. Ich muss aber gestehen, nichts kam mir entgegen, bei dem ich mir dachte, ich glaube, das war's. Und deswegen muss ich auch da dich mal ganz doof fragen, was hat's denn mit diesem Studionamen auf sich?
Das ist eigentlich eine ziemlich simple Sache. Wir haben ja als Teil unseres Studiums, Game Design Studiums an der HTW, hatten wir gegründet. Und in dem Game Design Studiengang am Hive gibt's eine Naming Convention für Teams. Dass du im
Quatsch,
Prinzip
wirklich? Ja. Das habe ich ja noch nie gehört. Ich hatte jetzt schon so viele Gäste von der Uni hier und niemand hat das erzählt. Kannst du das mal kurz ein bisschen ausbreiten? Wie muss man sich das vorstellen?
Ja, super gerne. Also man findet sich da ja immer als Team zusammen und damit man diese Teams besser beschreiben kann, auch bevor die Projekte schon irgendwie mit Titel und sowas stehen, ist da eigentlich der Approach immer gewesen, hey, nimm dir einfach die Anfangsbuchstaben der Namen und dann ordnest du die irgendwie in einer Reihenfolge an, die interessant klingt und dann ist das euer Teamname. Und da kommen auch ganz lustige Dinge oft bei rum. Und bei uns war das dann eben Alda Mami. Und wir hatten eine relativ enge Timeline mit der ganzen Gründungsgeschichte und so. Und bei uns ist sehr viel Zeit reingegangen, dieses Logo zu designen, dass da nicht mehr wirklich viel Zeit war, sich groß Gedanken zu machen, wie nennen wir jetzt unser Studio? Und es gibt ja auch eben schon super, super viele Games-Studios, wo wir dann natürlich auch Angst hatten, dass wir jetzt copyright-technisch in irgendwie unschöne Gewässer da kommen, dass dann einfach die Entscheidung war, hey, wir bleiben einfach bei Alda Mami. Und es kommt bei manchen Leuten richtig gut an, dass sie sich's merken können. Eben auch die Frage, was ist das dann überhaupt, dass es oft kommt? Also ich bin mittlerweile ziemlich happy mit diesem Namen eigentlich.
Mein Gott, wie viel Zeit ich investiert habe für die Recherche. Ich war in einem Russisch-Lexikon und habe geguckt, weil dort kam ich dem Wort sehr nahe, aber dann doch nicht. Dann habe ich mich, dazu kommen wir nachher noch, durch dein eigenes Portfolio gearbeitet, was du an Spielen sonst noch so rausgebracht und mit rausgebracht und dachte mir, vielleicht ist da irgendwas versteckt. Und jetzt die Antwort zu hören, es ist gleichzeitig schön, aber auch enttäuschend. Ich hatte gedacht, da ist noch was anderes Hintergrund, aber jetzt weiß ich es wenigstens. Das Logo, schön, dass du es gesagt hast, auch das wollte ich kurz ansprechen. Fantastisches Logo für alle, die es nicht vor Augen haben. Also es ist, ich sag mal, ein Spin auf das Einhorn. Mhm. Man sieht ein Pferd, das guckt von links nach rechts, ist auch egal, aber man sieht ein Pferd in der Seite und durch, also den Unterkopf, wie sagt man denn, also durch den Kopf hindurch ist ein Schwert gestoßen, das quasi den Knauf dann am Kinn des Pferdes hat und oben guckt die Spitze an der Stirn raus. Das macht es zu so einer Art martialischem Einhorn. Fantastisch. Was hat's damit auf sich? Du hast schon gesagt, da floss viel Zeit rein.
Ja, erstmal vielen Dank, dass dir das so gefällt. Ich bin auch sehr, sehr happy damit, wie das letztendlich geworden ist. Wir hatten gegründet und das war irgendwie so die erste Amtshandlung, die wir gemeinsam gemacht haben. Das ist so, okay, bevor wir jetzt am Game weitermachen und so, wer sind wir als Team? Was wollen wir ausdrücken, auch unabhängig von jetzt diesem Spiel, das wir haben? Mhm. Und wir sind ja drei Artists bei uns im Team und wir hatten uns dann alle hingesetzt und haben ganz viele verschiedene Sketches gemacht und sind da irgendwie auch nicht auf so einen richtigen Nenner gekommen. Und dann hatten wir uns mal Feedback eingeholt und hatten mal die Empfehlung bekommen, es gibt von Einstützenden Neubauten, gibt so ein Albumcover, wo auch so ein Pferd drauf ist, das so super ikonisch ist. Und so bin ich dann auf diese Idee gekommen, dass man dieses Pferdethema ja irgendwie weiter aufgreifen kann. Und wir haben ja auch diesen dunklen, mittelalterlichen Flair, gerade bei Bloodletter. Deswegen war ich auch schon in so einer Ecke, so mir diese ganzen Tiere anzuschauen. Ich war auch bei einem Wildschwein. Und dieses Einhorn an sich, das einfach nur zu haben, war uns irgendwie ein bisschen zu süß und wholesome und irgendwie nicht wirklich repräsentativ. Und dann sind wir eben auf diese Idee gestoßen. Wir hatten mehrere so Bilder und Gemälde und Illustrationen gefunden, wo eben Pferde gezeigt werden, mit diesem Thema irgendwie so ein Schwert durch den Kopf zu haben. Und haben das dann eben aufgegriffen und ausgearbeitet und sind dann so bei unserem finalen Logo jetzt angekommen.
Das nimmt was vorweg, was ich eigentlich später fragen wollte, aber ich mach's einfach mal jetzt, weil es so schön passt, die Sache mit den drei Artists. Das hat deine Kollegin auf der Gamescom, ich habe ihren Namen leider vergessen, es war alles sehr aufregend, hat das mir auch erzählt, dass ihr für so ein Team überproportional viele Artists seid. Also das sind ja dann vom Kernteam 3 von 4 Leuten sind dann Artists, ne? Wenn ich das
genau.
Richtig. Ja, genau. So, und da muss ich doch direkt mal fragen, weil das beim Spiel später, Bloodletter, wird das sicherlich auch nochmal ein Thema, aber jetzt ja auch schon beim Logo. Ist das nicht wahnsinnig kompliziert und schwierig? So stelle ich es mir zumindest vor, die Vorstellungen und Wünsche von 3 Artists, gerade bei so grafischen Dingen, zusammenzubringen, weil ich kann mir vorstellen, ihr alle habt doch ein ausgeprägtes Gefühl dafür, was euch gefällt, was euer eigener Stil ist. Und man will ja auch dann von sich selbst was in diesem Logo und auch im Spiel dann sehen. Wie löst ihr das für euch?
Total. Ja, das ist ein großes Thema.
Ja.
Also die Sache ist auch die, das hat angefangen mit basically, wir sind 3 Artists, aber viele von uns machen natürlich noch andere Sachen auf der Seite. Mhm. David zum Beispiel, der macht auch ganz, ganz viel Game Design bei uns und freut sich dann immer, wenn er wieder eine Art-Aufgabe kriegt, weil wir eben eigentlich alle in dieses Studium gestartet sind mit als Künstler. Und das war, als wir den Prototypen für das Projekt gemacht haben, war es nicht unbedingt so ein großes Problem, weil wir einfach nicht die Zeit hatten, dass sich jeder irgendwie überall involvieren konnte und überall irgendwie was sagen konnte. Aber jetzt, wo wir eben Vollzeit daran arbeiten, ist das schon immer mal wieder so ein Thema, dass eben gerade auch beim Thema Farben und so sehr unterschiedliche Vorstellungen sind, wie das dann letztendlich aussehen soll. Aber ich glaube, wir sind da auf einem ganz guten Weg, dass wir einfach alle das Vertrauen ineinander haben, dass es ja einen Grund gibt, dass wir zusammenarbeiten und dass es nicht eine Sache ist, ich muss jetzt jedem dazwischen grätschen und Stein in den Weg legen und sagen, ich möchte das persönlich aber so haben, sondern dass wir uns ja doch dazu entschieden haben, miteinander zu arbeiten und dieses Projekt weiterzuführen, weil wir eben der Meinung sind, dass wir alle gut sind in dem, was wir tun und wir die Sachen voneinander richtig toll finden und eigentlich feiern, dass unser Approach zu dem Ganzen oft so ist, dass wir gemeinsam auf die Dinge schauen und dass wir auch auf jeden Fall Feedback sammeln, aber dass am Ende des Tages das Vertrauen da im Vordergrund steht, dass wir alle coole Dinge machen können und dass das Projekt auch nur so geworden ist, wie es jetzt auch ist, weil jeder den Raum hat und die Möglichkeit hat, sich selber da kreativ auszuleben.
Krass, das klingt nach einem Modus der Zusammenarbeit, den man sich hart erkämpfen musste, oder? Oder war es tatsächlich, okay, das Lachen ist die Antwort. Ich wollte nämlich schon einräumen, es kann ja auch sein, dass von Anfang an es so perfekt geklickt hat, dass man gesagt hat, Mensch, wir müssen ja gar nicht miteinander reden, das klappt ja wunderbar. Ich fange mit dem Pinsel links an und du rechts und am Ende sind wir in der Mitte. Es scheint aber so zu sein, das interpretiere ich jetzt in das Lachen hinein, es war, dem ging ein Prozess des Miteinandersprechens voraus.
Auf jeden Fall. Also dass es alles so super reibungslos von Anfang an gelaufen ist, so ist es leider nicht. Es gibt natürlich manche Dinge, die einfach perfekt von Anfang an irgendwie funktioniert haben. Unsere Dorfbewohner sind ein ganz tolles Beispiel. Da hatten wir irgendwie einmal ein Meeting mit Alisa gemacht, die die Character Designs dafür gemacht hat und haben zusammen Referenzen angeschaut und dann ist die nach Hause gegangen und hat in einer Woche irgendwie diese 10 wundervoll skurrilen Dorfbewohner komplett rausgeballert, kam mit denen zurück und wir haben uns die angeschaut und dachten uns nur, holy shit, das ist unglaublich, was du da gerade irgendwie aus dem Hut gezaubert hast. Aber sonst, ja klar, aber ich glaube, das ist eine Sache generell immer im Team, auch nicht nur bezogen auf diese künstlerische Sache, sondern alles, wie das mit dem Projekt läuft und wie das auch als neue Firma vor allem läuft, dass da einfach ganz, ganz viel miteinander geredet werden muss. Aber ich glaube, wir sind da auf einem ganz tollen Weg, wie wir uns vor allem auch gegenseitig unterstützen können, anstatt sich da gegenseitig Steine in den Weg zu legen.
Wie würdest du denn deinen eigenen Stil als Artist beschreiben? Wie kann man sich das denn vorstellen, wenn es jetzt nur um deinen Stil geht?
Oh, spannend. Ich glaube, es hat sich halt dadurch, dass ich jetzt seit 3 Jahren, glaube ich, ungefähr nicht viel mehr mache außer Blattlatter. Es ist natürlich davon sehr stark beeinflusst, aber ich glaube, maximalistisch ist ein gutes Wort, das bei mir immer kommt. Ich mag es, wenn es ganz viele verschiedene Dinge anzuschauen gibt und ganz viel Farben und irgendwie da noch ein kleines Detail oben drauf und so, wo ich dann auch manchmal gebremst werden muss von dem anderen im Team. Wenn es auch um so grafische Sachen geht, irgendwie so Print-Sachen für ein Gamescom-Booth jetzt zum Beispiel irgendwie zu machen, dass dann da schon manchmal kommt so, hey, mach mal vielleicht irgendwie so 2, 3 Assets weniger auf das Ding drauf. Aber ich glaube, so dieses Maximalistische sehe ich bei mir vor allem in dem, was ich tue.
Das brachte mich übrigens an einen schwierigen Moment meines persönlichen Berufslebens, lege ich jetzt hier mal offen, und zwar euer Merch. Das war für mich ein schwieriger Moment. Also, um das kurz zu erklären, vielleicht einige der Hörerinnen und Hörer ahnen schon, worauf es hinausläuft. Eigentlich, also, wie fange ich da an? Okay, ich mache es jetzt wieder maximal kompliziert. Also, es gibt in meinem Beruf, also ne, Journalist, gerade Journalist in der Welt der Spiele, eine langjährige Tradition von scheißt mich alle voll mit eurem Merch, ich nehme das mit, als wäre das hier eine Konsummesse. Also das war immer so, dass alle möglichen Leute mit ihren Merch-Tüten durch die Hallen liefen, bei Presseterminen waren und dann alles eingesackt haben, was nicht angenagelt war. Später, in den letzten Jahren, ist das weniger geworden, aber man fand dann eine Zeit lang auf eBay dann zum Beispiel auch Verkaufsinserate, wo Journalisten dann kleine Figürchen oder was verkauft haben, die sie als Merch bekommen haben. Also das ist alles fragwürdig gewesen, von Glaubwürdigkeit als Journalist bis hin zu einfach unsympathisches Verhalten. So. Und ich habe vor langer Zeit für mich beschlossen, nee, ich gehe auf eine Gamescom nicht, um Merch einzusacken, sondern ich spreche mit den Leuten, ne, ich führe da meine Interviews und gut ist. Alleine schon, um gar nicht erst den Anschein nach außen hin zu erwecken, ich lasse mich bestechen oder so ein Quatsch. Ne? So. Und dann sah ich euer Merch, dachte mir, oh scheiße, er ist leider sehr hübsch. So, und jetzt lege ich es offen, ich könnte jetzt lügen, aber nein, ich habe mir, und das ist eigentlich schon die falsche Formulierung, andrehen lassen, ich habe ehrlich gesagt danach gefragt, eine eurer wunderschönen Tüten, so eine schwarze, ist das Tüte, ist das richtige Wort, so eine Tasche ist das Wort, eine Tasche, schwarze Tasche mit dem Aufdruck eures Spielenamens. Für meinen privaten Gebrauch, liebe Leute da draußen, beruhigt euch, regt euch nicht auf, legt den Telefonhörer bitte wieder auf die Gabel zurück. Aber es ist eine wunderschöne Tasche. Was soll ich sagen? Steinigt mich.
Das freut mich. Ja, ja. Wir hatten die extra für die Gamescom eben auch gemacht gehabt. Bei mir ist sie auch im privaten Gebrauch. Jedes Mal, wenn man irgendwie so mit dieser Tasche, wenn ich da rausgehe, fühlt sich natürlich super cool an. So, hey, das ist mein Game und ich habe da irgendwie so mein eigenes Merch für. Kam tatsächlich auch sehr gut an auf der Messe. Wir hatten erst ein bisschen Angst, weil wir es gar nicht einschätzen konnten, inwiefern da Leute überhaupt zu uns kommen oder nicht, dass wir die nicht loswerden. Aber du warst da anscheinend nicht der Einzige, der sehr angetan von den Dingern war, sondern die Leute kamen dann
das
schon wieder.
Das war ein Kampf. Also wie gesagt, das gestehe ich jetzt einfach mal und hoffe auf den Goodwill der Leute da draußen, dass die jetzt Bescheid wissen. Alles klar, er ist weiterhin trotzdem, ne, und so weiter. Also, da können wir das ja mal kurz einschieben, weil eigentlich wollte ich gerade zu deinem Studium abbiegen, aber dann reden wir mal kurz über die Gamescom, weil mich wahnsinnig neugierig macht, wie du die so erlebt hast. Du warst ja auch da. Ich habe dich da nicht getroffen oder kennengelernt, sondern eine Kollegin von dir, wie gesagt, als ich dort am Stand war und mich dann tatsächlich auch getraut hatte, mal Hallo zu sagen. Und ich weiß auch von der Vorbereitung auf dieses Gespräch, du kennst durchaus diesen Modus schon von Menschen spielen das Spiel, gucken sich das an, geben Feedback und so, aber eine Gamescom ist ja doch nochmal eine andere Nummer. Wie hast du denn diese Messe so erlebt?
Auf jeden Fall. Ja, Gamescom war für uns alle eine super krasse Erfahrung. Es war auch die erste Gamescom, auf die jeder von uns jemals gegangen ist. Also sowohl als besuchende Person als Krass. Auch als ausstellende Person. Und wir hatten davor ganz viel von Leuten gehört, dass das super anstrengend wird und nimm dir deine Blasenpflaster mit und Ohrstöpsel am besten, weil es wird zu laut und es sind so viele Menschen und sowas. Heißt, ich bin da mit sehr viel Respekt eigentlich an das ganze Ding rangegangen, aber es war letztendlich wirklich eine richtig, richtig tolle Erfahrung. Ich war auch, genauso wie du vorhin auch gesagt hast, ich war ganz viel unterwegs und habe mit anderen Leuten gequatscht und irgendwelche Networking-Geschichten und dann waren ja die ganze Zeit irgendwelche Events auch in der Business Area, wo man dann die ganze Zeit rumwuselt. Aber ich fand es wirklich richtig toll. Ich bin dann auch irgendwie in so einen Modus gekommen, dass ich auch richtig Lust hatte, mit Leuten zu quatschen. Ich bin eigentlich in meinem Privatleben eher so eine introvertiertere Person. Aber irgendwie war das dann so ein Fiebertraum, wo ich dann plötzlich da war und das eigentlich schon fast nicht mehr so genug kriegen konnte, von mit irgendwelchen neuen Leuten zu reden. Und gerade eben auch am Stand, das war super rewarding zu sehen, wie toll die Leute dieses Spiel finden, wie viel Interesse für dieses Spiel irgendwie da ist und wie viel so Support, wie bereit die Leute direkt waren, dass es nicht so eine Sache war von wegen, hey, ich muss die jetzt nett bitten, da einmal irgendwie auf Wishlist zu drücken oder so, sondern dass sie dann teilweise kamen und so, ja, ich kenne euer Game schon, ich bin gestern vorbeigelaufen, ich habe schon gewishlistet, es war zu viel los. So, das meintest du ja vorhin auch, dass irgendwie es war die ganze Zeit los und es wurde die ganze Zeit gespielt. Das war, irgendwann kam auch mal eine Person und hat mich gefragt, wo denn die Schlange ist, um sich anzustellen, das zu spielen, was für mich irgendwie unvorstellbar natürlich vor diesem Event irgendwie war, dass Leute sagen, ich stelle mich jetzt auf der Gamescom, wo ja wirklich Tausende an anderen Spielen ausgestellt werden, ich stelle mich jetzt bei Bloodletter an und warte, dass ich das spielen kann. Das war für mich so eine richtig, eigentlich irgendwie, ich konnte es nicht richtig glauben, dass die Leute da so Interesse an diesem Spiel haben und natürlich dann auch super, super toll und bestätigend und auch motivierend zu sehen, dieses Spiel kommt bei den Leuten an, es löst was bei denen aus, nicht nur auch von dem Artstyle, weil das ja oft das ist, was die Leute eben gecatcht hat, sondern dass auch nachdem sie gespielt haben, dann nicht nur das Feedback kommt, ja, sieht toll aus, aber macht keinen Spaß, sondern dass die Leute meistens zurückgekommen sind und dann irgendwie waren, hey, ich wollte eigentlich noch weiterspielen, aber ich sehe, da warten noch andere Leute, deswegen stehe ich jetzt mal auf, lass die auch spielen, weil ich weiß ja schon, wie toll das ist.
Ja, krass, ja. Für die Leute da draußen übrigens mal zur Vorstellung, weil ich weiß jetzt gar nicht, ob Zukunftsdom das in der Anmoderation richtig erklärt hat, das war eigentlich ein relativ kleiner Stand, ne? Es war so ein kleines Eckchen, da war dann an so einem Hängerchen, waren die Taschen aufgehangen, noch so ein paar andere Sachen lagen da rum zu mitnehmen und dann eben im Grunde eine Anspielstation, an die auch wirklich dann eine Person bequem passte, mit noch eben einem von euch aus dem Team oder einer von euch aus dem Team, die dann noch so ein bisschen mitkommentieren konnte. Aber es war eigentlich ein kleiner Stand, aber es ist eben ein fantastisches Messespiel, musste ich feststellen. In der Hinsicht eben genau wie du gesagt hast, dass diese wunderschönen Illustrationen, die ja auch im Spiel überall zu sehen sind, auf dieser Wand zum einen angebracht waren, die diese Booth umgaben und dann natürlich auch, man es aus so halb weiter Distanz, man auf dem Bildschirm auch sehen konnte, wie schön dieses Spiel aussieht und das ist natürlich super, um die Leute ranzulocken und dass sie dann aber auch stehen bleiben, das spricht ja für das Spiel selbst auch.
Total. Ja, also es war wirklich, wirklich richtig tolle Erfahrung.
Wie hat sich denn so das Feedback unterschieden, wenn man das so auf der Messe ausstellt, zu den Gelegenheiten, die du vorher schon kanntest? Wie gesagt, ich habe im Vorfeld schon gesehen, es gab an der Uni mal so Vorstellungen des Spiels, wo dann Leute auch das mal ausprobieren konnten, wo die Studis unter sich quasi sich feedbacken können. Wie unterscheidet sich das denn von so Messe-Feedback?
Gute Frage.
Ich gebe alles hier, ich hänge mich rein.
Es ist, ich glaube, ganz oft, wenn man es anderen Devs irgendwie gibt, ist das Feedback sehr viel genauer oder es werden kleine Dinge irgendwie erkannt, die wir noch nicht die Zeit hatten, irgendwie schön zu machen oder irgendwelche so ganz konkretes Feedback, das irgendwie halt von anderen Devs eingegangen wird auf irgendwie, hey, der Game Loop funktioniert so und so und so und eigentlich könnte man da noch dieses kleine Ding so adden. Versus bei Spielenden ist es ganz viel auch oft basierend auf, wie sie es einfach wahrnehmen und wie sie es fühlen. So diese UX-Sache eher, als so dieses konkrete System-Feedback. Was für uns super hilfreich ist, weil es ja am Ende des Tages dann eben auch das ist, was bleibt. Ne? So dieses Gefühl, habe ich mich gerade gut gefühlt, wenn ich das gespielt habe? War es für mich überhaupt interessant und war ich in dieser Atmosphäre des Spiels drin? Und das kann man, glaube ich, immer bei Spielenden sehr gut auf Messen abschätzen, wie ist die Stimmung und wie sind die Leute auch drauf, nachdem sie es gespielt haben, wenn ich dann in das Gespräch mit denen gehe.
War auch mal ein Dämpfer dabei, also Hand aufs Herz, wo eine Reaktion war, wo du daneben standest und dachtest, oh nein, das scheint keinen Spaß zu machen oder die Person klickt nur noch aus Höflichkeit weiter. Gab es solche Momente auch?
Auf jeden Fall. Ich glaube, gerade bei uns ist es viel, weil wir ja auch diesen Artstyle eben haben, der auch ganz viele Leute anlockt, die mit Deckbuilding und Strategie eigentlich sehr wenig anfangen können. Und das ist dann immer richtig, richtig toll zu sehen, dass es viele Leute gibt, die dem Spiel dann eine Chance geben und die das dann doch irgendwie so ein bisschen für sich entdecken können und die da ihren Spaß finden können. Aber es passiert natürlich dann doch manchmal, dass sich jemand hinsetzt und du siehst schon so, ja, okay, der Artstyle war das Hauptding und eigentlich ist da gerade nicht viel Interesse dran, dieses Spiel wirklich zu spielen, dieses strategischen Charakter wirklich auszukosten.
Wie gehst du denn da als Mensch mit um? Wie bist du da so? Da gibt's ja ganz unterschiedliche Reaktionen auf dann so, wenn man feststellt, da hat jemand sich vielleicht verguckt im wörtlichsten Sinne und dem gefällt es dann doch nicht so sehr, wie die Person es sich vielleicht gewünscht hat. Trifft dich das? Streifst du das ab? Wie bist du da so als Mensch?
Ich glaube, mittlerweile ist es nichts mehr, was mich irgendwie so krass negativ beeinflusst. Ja. Ich versuche da irgendwie was Konstruktives eigentlich meistens rauszuziehen, weil das ja für uns eigentlich auch eine gute Sache ist, wenn wir auch Leute begeistern können außerhalb dieser klaren Zielgruppe, die wir eigentlich gesetzt hatten am Anfang. Mhm. Und versuch dann da irgendwie zu schauen, hey, gab es vielleicht doch irgendwie eine kleine Sache, die dir sehr gefallen hat. Wir haben ja auch ein sehr starkes Narrativ in dem Spiel und jetzt auch mehr, wir hatten jetzt für die Demo auch Lore-Snippets und sowas eingebaut, dass die Leute die Welt auch ein bisschen erkunden können. Und sowas ist halt dann für mich immer interessant zu sehen, so, hey, der Deckbuilding-Aspekt ist nichts für dich, aber ist das Narrativ stark genug oder ist die Geschichte vielleicht auch irgendwie stark genug, dass du sagst, du hast trotzdem Lust, dich hinzusetzen, auch wenn das Gameplay eigentlich nicht das für dich ist?
Spannend. Wir kommen nochmal zu dem Spiel zurück. Ich würde nochmal ganz kurz einen Schritt in eine andere Richtung gehen und zwar in die Richtung der HTW und deines Studiums. Ich habe nachgelesen, du hast das Studium, Game Design Studium an der HTW begonnen 2022 und da muss ich dir direkt eine Frage stellen, die ich ganz oft hier im Podcast die Leute frage, weil es sich auch so anbietet und die Antworten eigentlich immer andere sind und zwar, warum? Was war der Plan? Also war dir immer klar gewesen, okay, auf jeden Fall Spielebranche, Spielentwicklung, los geht's. Gab's davor andere Studien, Ausbildung oder sowas? Wie sah das aus?
Ja, also nee, das war bei mir gar nicht irgendwie linear. Ich hatte mein Abitur gemacht während Corona und bei uns war das eher so diese klassische akademische Laufbahn, die einem da ins Herz gelegt wurde. Ich hatte dann auch 2 Semester Philosophie während Corona gemacht.
Ach.
Hab das Ganze dann aber abgebrochen und bin dann nach Berlin gezogen.
Von und wo? Wo hast du vorher gelebt?
Aus München komme ich ursprünglich.
Ach, München? Krass, ja. Okay.
Genau, und ich war dann eben in München und hab dann irgendwie realisiert, ich will hier nicht bleiben. Ich würde gerne raus und hatte während dieser Lockdown-Corona-Zeit eben auch ganz viel angefangen, Kunst zu machen, gerade auch digital. Das kam bei mir während Corona neu dazu, dass ich mir mein erstes Drawing-Tablet geholt habe und dann auch angefangen habe, digital zu zeichnen. Ich habe zu der Zeit auch ganz viel Dungeons and Dragons mit Freunden gespielt und das ist dann irgendwie ein bisschen in die Richtung gegangen, dass ich halt dann angefangen habe, da diese ganzen Charaktere zu malen und die Dinge, die irgendwie in unserer Kampagne passiert sind. Und daher kam dann auch diese Realisation so, ach krass, ich könnte ja eigentlich auch Spiele machen. So, ich muss das nicht nur spielen, sondern könnte die auch selber machen. Hatte dann aber trotzdem nochmal mein Glück versucht, mich für Kunst in Berlin zu bewerben an der UdK. Da haben sie mich aber leider abgelehnt. Bei Game Design hatte ich mich gleichzeitig auch beworben und da wurde ich aber auch beim ersten Mal abgelehnt.
Wirklich?
Ja. Und dann war die Frage, was mache ich jetzt? Und dann habe ich hier nochmal das Akademische probiert, habe 2 Semester SOWI an der HU in Berlin gemacht.
SOWI ist Sozialwissenschaft?
Genau. Genau, Sozialwissenschaften hatte ich 2 Semester nochmal gemacht, auch alles super, super interessant, aber ich dachte mir, hey, ich gebe diesen kreativen Traum noch nicht ganz auf, ich probiere es einfach nochmal zu verlieren, habe ich ja nicht wirklich was, außer einfach nochmal abgelehnt zu werden. Habe es dann nochmal probiert bei Game Design und dann wurde ich angenommen und habe dann direkt hier SOWI an den Nagel gehängt und mich dem Game Design hingegeben.
Wenn ich fragen darf, tauchte jetzt seitdem in, ich sag mal, schwachen Momenten dieser Gedanke auf, dieses nagende, Okay, ich wurde ja eigentlich mal abgelehnt. Weißt du, was ich meine? Es ist ja eigentlich Quatsch. Es hat ja nichts mit der Gegenwart zu tun. Aber gleichzeitig, wir sind ja beide Menschen und wissen, wie es manchmal so ist in den schwachen Stunden, was der Kopf einem womöglich einflüstern möchte. Kommt das manchmal zurück, dass du dann denkst, ah ja, klar, natürlich klappt das jetzt nicht, weil ich wurde ja damals abgelehnt. Weißt du, was ich meine?
Ich verstehe total, was du meinst, aber tatsächlich nicht, weil ich weiß ja, was ich damals abgegeben habe.
Ja.
Weil man muss ja eine Hausaufgabe machen und eine Mappe im Prinzip abgeben, basierend auf einem Prompt, den man da bekommt. Und ich weiß ja ganz genau, wie es beim ersten Mal aussah und wie es beim zweiten Mal aussah. Und das sind unglaublich große Qualitätsunterschiede, die da irgendwie entstanden sind, dass ich auch verstehe, dass mein erster Versuch da nicht so weit gekommen ist wie der zweite. Ich hätte mich, glaube ich, jetzt auch nicht angenommen, wenn ich jetzt nochmal meine erste Mappe in die Hände bekommen würde.
Sehr gut. Du hattest erzählt, während der Pandemie, zu Beginn der Pandemie, hast du dir das Zeichentablet und all das gekauft. Ich nehme aber einfach mal an, aber ich muss nachfragen, weil es klang nicht so eindeutig. Du hast auch schon davor immer schon lange Zeit gezeichnet.
Auf jeden Fall. Ja, genau. Ja, halt alles analog und dann auch irgendwie, daher kam auch der Gedanke mit dem Kunststudium überhaupt. Ich hatte auch viel so gemalt, Leinwand, Ölzeug. Das war so ursprünglich das erste Ding. Genau, und das ist dann halt aber irgendwie in diese digitale Richtung gegangen.
Kommst du denn aus einer, ich sag mal, künstlerisch veranlagten Familie oder wie sieht das so aus?
Also professionell künstlerisch nicht. Ich würde sagen, meine Mutter ist doch ein recht kreativer Mensch und die hat auch viel so in ihrer Freizeit, gerade als sie jünger war, so künstlerische Sachen gemacht und hat das auch auf jeden Fall gefördert, dass ich künstlerisch aktiv werde. Aber das war jetzt nie irgendwie so ein Thema, das gesagt wurde, hey, du wirst jetzt mal große Künstlerin oder so.
Wie sah es denn mit Spielen in deinem Haushalt aus? Also war das was, also ich höre ja raus, wenn du sagst, wann du Abi gemacht hast, du bist auf jeden Fall eine ganze Spur jünger als ich. Und deswegen bin ich so neugierig, wie das bei dir wohl so war. Ich schieße das quasi schon mal voraus, was ich im Kopf habe. Also ich bin Jahrgang 89 und ich bin mit Spielen aufgewachsen zu einer Zeit, wo Eltern, vor allem meine Eltern gehören eher zu den Älteren, gewisse Vorurteile gegenüber dem Medium hatten. Und man sollte ja jetzt annehmen, dass jüngere Eltern, die dann einige Jahre später ihre Kinder erzogen haben, vielleicht hoffentlich etwas offener mit diesem Medium in der Erziehung umgegangen sind. Wie war es denn bei dir?
Das war bei mir, glaube ich, auch noch relativ ähnlich. Also was bei uns immer kein Thema war, war so, ich habe mit meiner Schwester immer ganz viel Nintendo gespielt. So der Klassiker, was ja damals auch rauskommt, eine Wii war dann auch das Ding. Aber da war schon auch immer die Angst, dass wenn wir da zu lange irgendwie vorsitzen, dass das dann negative Einflüsse auf uns haben wird. Und gerade auch sowas wie gewalterfüllte Spiele oder sowas war natürlich gar nicht gerne gesehen. Deswegen hatte ich mit so gerade Shooter und so ein Zeug eigentlich gar keinen Kontakt, bis ich dann angefangen habe, Game Design zu studieren und ich dann die eigenen Entscheidungen treffen konnte, was ich jetzt spiele, welche Konsolen oder Spiele ich mir kaufe und was ich in meiner Freizeit so mache, ohne dass mir gesagt wird, hey, du hast jetzt eine halbe Stunde gespielt, mach das Ding doch mal aus.
Was würdest du sagen, so Spiele, die du so im Laufe deines Lebens kennengelernt hast, auch gerne als junger Mensch, die so einen richtigen Eindruck hinterlassen haben, weil auch da bin ich super neugierig, weil ich irgendwann auch dank meiner Teamkollegin hier bei Okay Cool, Lea Irion, die ist exakt 10 Jahre jünger als ich, also die ist jetzt Mitte 20, sie hat mir irgendwann mal vor Augen geführt, was eigentlich logisch ist, aber worauf ich nie kam, von mir aus, dass sie mit natürlich ganz anderen Spielen aufgewachsen ist als ich. Ihre erste Konsole war, wenn ich es richtig im Kopf habe, eine Wii. Und das ist dann doch nochmal ein ganz anderes Geschmäckle und ein anderes Spieleportfolio, mit dem man dann so aufwächst, als ich 10 Jahre vorher. Deswegen muss ich dich auch mal fragen, was sind denn so die großen Titel, die dich von Anfang an begleitet haben?
Also bei mir war es tatsächlich auch, die erste Konsole war bei mir auch die Wii, aber das war mehr so ein Gesellschaftsspielding, dass dann natürlich auch die ganze Familie irgendwie sehr von dieser Technik begeistert war und ach guck, man kann jetzt digital Golf spielen. So, dass das irgendwie so das große Thema war.
Habt ihr alle dann in Golf da geschwungen? Gemeinsam
ja, genau. Stehen wir dann so zusammen vorm Fernseher gut. Und dann wird da so Golf gespielt. Ich glaube, was ich ganz viel früher auch gespielt habe, war halt Sims. Ne? Vor allem mein Lieblings-Sims-Spiel, das ich auch immer allen Leuten predige, die es nicht kennen, dass sie spielen wollen, ist Sims Mittelalter. Sieht man so mit Bloodlust jetzt auch, ne? Der Mittelalter-Einfluss und das Interesse war damals anscheinend auch schon da. Das war irgendwie ein ganz großes Thema. Und dann halt, ich glaube, das, was mich jetzt am meisten beeinflusst hat und dann halt auch diese Entscheidung, Game Design zu machen, sehr stark beeinflusst hat, ist einfach Dungeons and Dragons. Und das ist ja eine Sache, die gibt's seit bevor ich gelebt habe, schon eine Sache. Aber fasziniert die Leute weiterhin und ist halt einfach super kreativ und hat mich, glaube ich, auch sehr stark geprägt.
Ich hatte vorhin gefragt nach deinem Stil, als Künstlerin, als Artist, was mich jetzt darauf aufbauen von dem, was du erzählt hast, sehr interessieren würde. Wie würdest du denn deinen Stil, deinen roten Faden beschreiben, was deine Arbeit als Game Designerin angeht? Weil ich habe versucht, den selber mal zu finden und ich habe es vorhin angedeutet, mich dafür durch dein Portfolio gearbeitet, was man so online so findet an Projekten, an denen du so mitgearbeitet hast. Und das ist ja, wenn ich das so sagen darf, ein wahnsinnig spannendes Portfolio. Ich habe mir das ja aufgeschrieben. Darunter sind Namen und das ist ehrlich gesagt schon der schwerste Name, den ich wahrscheinlich die ganze Woche lesen werde. Ich versuche es einmal. Also, Bureau, oh mein Gott, off, appropriately, sized facial features. Das ist ganz furchtbar auszusprechen für mich, aber ein wahnsinnig spannendes Spiel, ein Satirespiel, so würde ich es mal beschreiben, über Schönheitswahn und auch Schönheitsbilder, die in der Gesellschaft durchgedrückt werden. Dann gibt es ein Spiel namens, fantastischer Wortwitz übrigens, Armageddon, ein Mixed Reality Shooter, deswegen AR, Augmented Reality, für die Meta Quest 3. Dann gab es ein Spiel namens Redacted, ein Spionagespiel in so einem dystopischen Überwachungsstadt. Und dann habe ich noch gefunden, auch richtig süß, Yes Chef. Ein Spiel, in dem man als kleiner, schwerbewaffneter Koch auf so einem wackeligen Schneidebrett gegen Gemüse kämpfen muss. Wahnsinnig toll, aber gleichzeitig waren das ja auch keine Solo-Projekte, sondern da haben noch andere Leute mitgemacht. Und deswegen kann ich von außen gar nicht so einfach herauslesen, wo liegt denn jetzt so dein Einfluss? Und deswegen frage ich einfach mal.
Ich finde die Spiele auch ganz toll. Ich finde es auch toll, dass du Bureau of Properly Sized Facial Features gefunden hast. Ich glaube, das ist eins meiner so Lieblingsprojekte, das ich machen durfte. Das war ein Game Jam für den Game Makers Toolkit Game.
Ach Quatsch, cool.
Genau. Ja, 3 Tage hatten wir daran gearbeitet. Ich glaube, mein Approach zu Game Design und ich glaube auch eine Sache, die ich viel mitbringe, ist, dass ich bin immer ein sehr großer Fan von einem kohärenten irgendwie Narrativ und umso weirder, umso besser. Und ich habe da immer richtig Lust, mich da einfach komplett so rein zu committen. Also irgendwie, wenn es super wacky ist, das einfach komplett auf die Spitze zu treiben. Und wenn es da irgendwas gibt, zu schauen, wie weit können wir das pushen, bis die Leute das irgendwie gar nicht mehr feiern können. Also sowohl im Thema Artstyle als auch irgendwie narrativ sind es, glaube ich, irgendwie so die Extreme, die ich da irgendwie suche und halt zu schauen, was ist daran interessant und wie kann man das vielleicht auch auf eine satirische, lustige Art und Weise dann umsetzen. Mhm.
Dann kommen wir jetzt von hier aus einfach mal zu Bloodletter, was ja genau das macht, was du gerade beschrieben hast. Es strotzt nur so, finde ich, vor Aussagekraft. Ich habe es mittlerweile nicht nur auf der Gamescom gespielt, sondern es ist ja jetzt ganz frisch, kurz vor unserem Gespräch, auch eine Demo erschienen. Habe ich natürlich auch gespielt. Und übrigens, ganz kurz am Rande, jetzt ist viel Potenzial dafür, dass ich mich wahnsinnig blamiere. Aber nachdem ich jetzt deine Stimme jetzt schon über eine halbe Stunde höre und dich außerdem was hab Englisch vorlesen hören, muss ich jetzt einfach mal fragen, du klingst, ich formuliere es mal ganz vorsichtig, sehr ähnlich wie die Person im Intro des Spiels, die uns begrüßt. Bist du das?
Ja, das bin ich.
Mein Gott, fantastisch. Ich dachte es mir doch, diese Stimme, sie kommt mir bekannt vor. Okay, großartig. Haben wir das auch geklärt? Okay, also Bloodletter, ein Spiel, das ich schon in der Anmoderation hoffentlich zur Genüge erklärt habe, wie man sich das vorstellen muss. Deswegen frage ich jetzt direkt mal, klassische Frage, aber man muss sie fragen, wie kam es denn jetzt dazu? Ich hörte schon raus, es ist während des Studiums entstanden als Projekt, aber wie kommt man da überhaupt drauf? Weil was ich so faszinierend unter anderem daran finde, ist, es ist so einen Spin auf das Genre, was eigentlich schon so ausformuliert ist und fühlte sich dadurch, und ich mag diese Genre eben sehr gerne, deswegen hat mich das so gefreut, es fühlt sich so frisch an. Es ist wie, als wäre man in diesem Genre immer in eine Richtung gefahren, weil man dachte, es wäre eine Einbahnstraße und dann merkt man aber, es gibt noch eine andere Richtung und in die fährt man jetzt. Und dieses Gefühl hat mir Bloodletter gegeben und das fand ich so überraschend und schön. Und deswegen muss ich erstmal fragen, wie kam die Idee dazu?
Es freut mich voll, dass sie das irgendwie so das Gefühl gibt, dass da frischer Wind drin ist in dem Genre. Es war ursprünglich, wir hatten das im zweiten Semester, hatten wir den Prototypen dafür gemacht. Wir hatten uns da in der Gruppe zusammengefunden und dann ist da irgendwie die Aufgabe gewesen, hey, macht mal so ein Vertical Slice, 2D. Und mehr gab es dann irgendwie an Constraints auch nicht groß. Und halt diese 3 Monate, die wir Zeit hatten.
Und das, wenn ich kurz fragen darf, war auch nur gedacht quasi in dem Moment noch als Seminarübung. Da war noch gar nicht der Gedanke zu sagen, das könnte mal ein Spiel später werden.
Genau, ja, das war einfach die Semesterabgabe. Das war auch bei uns allen das erste Spiel, das wir jemals gemacht hatten, dieser Prototyp. Also alles ganz, ganz frisch. Und wir waren ziemlich lange in dieser Ideation-Phase irgendwie stuck. Wir hatten uns auch verschiedene Game Jam-Themen angeschaut, bisschen als Inspiration und hatten da das Wort Delivery gefunden. Und ich hatte das dann direkt gecoint auf eher irgendwie so ein Simulator-Game, wo so eine Dorfgemeinschaft zu dir kommt und irgendwie so ihre Sünden dir beichtet und du so Papers, Please-Style-mäßig da irgendwie interagierst und sich dann diese Dorfgemeinschaft da irgendwie dir aufzeigt. Aber uns allen war das zu wenig tatsächliches Gameplay. Also es wäre mehr so eine Spielerei gewesen und mehr irgendwie so ein narratives Ding. Aber da gab es dann den Anspruch, dass wir eigentlich eher was machen wollten, was tatsächlich auch so richtig einen Gameplay-Loop hat und Gameplay drin hat. Und Marvin hat sehr viel und spielt auch immer noch sehr viel Deckbuilder. Und er kam dann mit dieser Deckbuilding-Idee eben um die Ecke. Und ich glaube, was viel dazu beiträgt, dass sich das Spiel so spielt, wie sich spielt, ist, dass zu dem Zeitpunkt, als Marvin uns das vorgestellt hat, dass wir anderen eigentlich nicht wirklich Deckbuilding gespielt haben.
Ah.
Also für uns war dieses Genre eigentlich ziemlich neu. Heißt, diese Ideation-Phase von wie funktioniert dieses Spiel und was machst du wirklich in diesem Gameplay, war auch ganz viel beeinflusst von einfach unseren genreunabhängigen Ideen von wegen, hey, Marvin hat uns das jetzt erklärt, wie so ein Deckbuilder funktioniert. Ich gebe jetzt einfach mal meine Ideen dazu, was ich mir vorstellen könnte, was cool ist, aber was natürlich auch fernab von diesen Konventionen, die da etabliert sind in dem Genre, oft war, weil wir es einfach nicht kannten.
Ja, um ganz kurz die Leute da draußen zu beruhigen, die schon mit ihrem Pons-Englisch-Lexikon gerade vor den Lautsprechern sitzen, weil ein paar Menschen wird es wahrscheinlich geben, um kurz dieses Wort, weil es jetzt schon zweimal viel aufzulösen, Ideation-Phase. Mhm. Ich würde das für mich beim Zuhören übersetzen als Ideenfindungsphase. Ja. Ist das korrekt? Jawohl.
Ja, genau.
Gut, weil wie gesagt, ich weiß, dass einige Leute da draußen vielleicht im Vorbeihören über so einen Anglizismus stolpern, deswegen den habe ich mal ganz kurz erklärt.
Ja, nee, genau, das ist es auch.
Habe ich dich rausgeholt aus der Schiene. Obwohl, warst du am Ende der Erklärung?
Ich glaube, das war ungefähr ja, so, wie das Ganze abgelaufen ist.
Okay, spannend. Also aus einer und fand dann trotzdem in dieser Phase ein Ausprobieren von Spielen in diesem Genre statt? Oder habt ihr euch diese, ich sag mal, Unwissenheit auf eine Weise erhalten, weil ihr gemerkt habt, da liegt ein Wert darin?
Nee, das doch definitiv. Mhm. Also ich glaube, man hätte sich auf jeden Fall detaillierter nochmal mit diesem ganzen Genre auseinandersetzen können. Wie gesagt, das war ja eine super tighte Timeline, das Ganze in 3 Monaten irgendwie auf die Beine zu stellen. Aber es war dann natürlich das Interesse auch geweckt, weil wir die Idee von Marvin ja auch richtig cool fanden. Also das war jetzt nichts, dass wir so waren, nee, das ist, wir machen das halt jetzt, aber eigentlich wollten wir was ganz anderes machen, sondern wir waren auch alle irgendwie hooked. Und wir haben das auch sehr früh in Papierform alles ausprobiert gehabt. Also dann irgendwie so Kärtchen mit den Villager-Sets und sowas ausgedruckt, dass wir das analog alles prototypen konnten und hatten da natürlich selber auch Spaß dran gefunden. Und sowas wie jetzt irgendwie Slay the Spire zu spielen, ist ja auch nicht fern. Es ist ja sehr, sehr großes Game. Macht's auch einfach, dass man sie auch direkt irgendwie auf dem Handy runterladen kann und so. Also das ist dann schon passiert, dass wir uns dann zusammengesetzt haben und da angefangen haben, Spiele zu spielen. Sowohl digital als halt auch aber viel analog. Weil Marvin da auch ganz viel wusste und haben wir zusammen Dominion gespielt. Später kam dann auch Magic, The Gathering dazu, da gab es eine ganz große Phase, wo wir ganz, ganz, ganz viel gespielt haben. Also das hat sich dann definitiv, würde ich schon sagen, dass wir mittlerweile auch selbst sehr gerne Deckbilder spielen.
Wie wurde dann das Projekt bei der Abgabe bewertet? Wie kam das so an?
Es kam sehr positiv an.
Ja?
Ich glaube, es war anfangs, während wir dran gearbeitet haben, war das Feedback alles. Also uns wurde sehr geraten, eher vielleicht etwas vorsichtiger damit umzugehen, weil eben dieser Scope, den wir angesetzt hatten von wegen, hey, wir machen, ich glaube 36 Karten waren es letztendlich und wir machen 10 Dorfbewohner und wir machen das und das und das und das. Das ist natürlich alles sehr, sehr viel Klang, gerade dafür, dass es unser erstes Projekt war. Aber als es dann fertig war, war das Feedback richtig, richtig gut. Die Leute haben es gerne gespielt. Auch von den unseren Professoren und sowas war das super positiv. Und daher kam auch dieser Tipp, dass wir den Prototypen doch mal beim Deutschen Computerspielpreis überhaupt einreichen sollen, was wir ja dann auch gemacht haben und was im Prinzip so der Katalysator für das war, wo wir jetzt sind.
Ja, um das vorwegzunehmen, wenn ich das richtig nachgelesen habe, 2024 nominiert beim Deutschen Computerspielpreis in der Nachwuchskategorie Bester Prototyp. Mit der Nominierung versehen war auch direkt ein Preisgeld. Und dieses Preisgeld kann man aber nur annehmen, das habe ich mal in irgendeinem anderen Interview erfahren, wenn man eben ein Studio schon gegründet hat. Und deswegen habt ihr ein Studio gegründet, um dieses Preisgeld annehmen zu können. Und deswegen, da kommen wir zum Beginn unseres Gesprächs wieder zurück, bestand auch ein gewisser Zeitdruck, ein Namen und Logo zu finden für das Studio, ganz genau. Und dann habt ihr gesagt, alles klar, offenbar können wir damit was anstellen. Aber ist das nicht auch gleichzeitig auf eine Weise über rumpelnd und überwältigend? Also ihr seid am Anfang des Studiums mehr oder weniger, ihr habt euer erstes großes Projektding abgegeben und dann heißt es, ja, bewerbt euch doch mal bei dem Preis, dann kommt zurück, alles klar, hier ist der Preis, ihr seid nominiert, gründet doch mal ein Studio, damit ihr das Geld bekommt. Ist das nicht alles ganz schön Hochgeschwindigkeit? Wird einem da nicht fahrig im Kopf?
Total. Für uns war das auch, wir konnten, also ich glaube, das ist bei uns, wir reden da regelmäßig drüber, dass es noch nie so richtig bei irgendjemandem von uns gesagt hat, dass wir da jetzt plötzlich, was da jetzt irgendwie passiert ist. Aber es gab super, also wir haben super viel Unterstützung bekommen von befreundeten Teams, von KommilitonInnen, anderen Leuten, die dieses ganze Gründungsthema alle schon gemacht haben, weil wir ja eben diesen tollen Space des Hive eben haben, um diese, wo wir diese Connections machen konnten, dass da ganz viel Zuspruch von außen gekommen ist und auch ganz viel Unterstützung von schon gegründeten und etablierten Teams, die da bereit waren, sich mit uns hinzusetzen, uns Dinge zu erklären, Fragen zu beantworten und das Ganze natürlich einfacher für uns dann gemacht hat.
Aber du studierst doch weiter, oder? Also während du an diesem Spiel arbeitest, studierst du eigentlich noch?
Genau, ja. Also wir sind jetzt eigentlich im Bachelor-Semester. Unsere Kommilitonen machen jetzt alle, schreiben gerade ihre Bachelorarbeit. Wir verlängern das Ganze um ein Jahr, damit wir uns auf den Bloodletter-Release richtig konzentrieren können und dann auch unsere Bachelorarbeit gescheit machen können.
Und die Bachelorarbeit, kann die dann auch mit Bloodletter zu tun haben oder muss das nochmal was Eigenes sein?
Nee, das könnte auf jeden Fall auch die Aufarbeitung von dem Projekt sein. Wir sind uns da aber selber auch noch nicht ganz sicher, ob wir nicht vielleicht Lust haben, mal auch was anderes zu machen. Weil es ist natürlich auf einer Seite super, super, also richtig, richtig krass, dass wir die ganze Zeit, dass wir Bloodletter überhaupt haben und dass wir schon so weit sind, dass wir ein gegründetes Team sind und dass wir ein eigenes Spiel rausbringen. Aber das bedeutet natürlich auch, dass wir ganz viel an den Studieninhalten, die sonst eigentlich so einem ans Herz gelegt werden, nicht so komplett auskosten konnten. Ja. Weil das dann eben nicht so ein Ding war wie, hey, ich hatte gerade irgendwie ein richtig cooles Modul und ich stecke jetzt richtig viel Zeit rein. Sondern dass es dann eher meistens so ein Abwägen immer war, wie kann ich meine Zeit am effektivsten nutzen, dass beides irgendwie ganz gut wird und dass der Bloodletter nicht auch nicht drunter leidet.
Ich muss beim Zuhören so ein bisschen dran denken an diese Filmstars, die als Kinder komplett durchgestartet sind, deren Entwicklung einen ganz anderen Weg genommen hat, als eigentlich für so ein Kind quasi vorgesehen ist. Und bei euch ist es ja ähnlich, Beginn des Studiums, riesen erfolgreiche Projektabgabe. Plötzlich muss man ein Studio gründen, um das Geld annehmen zu können. Und jetzt, genau wie du beschrieben hast, fährt man so ein bisschen parallel. Zum einen das Studium, was man so mitnehmen kann, aber die Prio liegt natürlicherweise auf Bloodletter und wie es damit weitergeht. Und da schieben sich ja dann wohl jetzt auch spätestens zum Release der Demo jetzt auf Steam, nehme ich an, neue Gedanken mit rein in den Kopf. Also sofort korrigieren, wenn ich da was Falsches annehme, aber ich kann mir vorstellen, jetzt plötzlich kommen einem ja auch so Fragen wie, okay, was können wir eigentlich machen, damit das auch ein kommerzieller Erfolg wird oder dass es zumindest ein paar Leute erreicht? Also das war ja bei einer Projektarbeit noch gar kein Thema eigentlich, oder?
Total. Ich glaube, da ist bei uns so ein ganz großes Umdenken halt irgendwie passiert, weil ja auch ganz viel. Also keine Entscheidungen, die wir für den Prototypen damals getroffen hatten, waren darauf basierend, ob das verkaufbar ist und ob das irgendwie auch im Hinblick auf irgendwie so Altersrating, wer das überhaupt spielen kann. Oh, das war nie eine Frage, so darf ich das jetzt blutig malen oder darf ich da jetzt irgendwie jemanden nackt malen oder so, sondern wenn wir das cool fanden, dann haben wir es halt einfach gemacht.
Der Tutorial-Boss, um das übrigens mal zu illustrieren, ist im Grunde ein Fötus mit einem aufgeschnittenen Kopf. Also das ist im Grunde das erste Wesen.
genau, solche Sachen halt eben, dass wir da eben diese komplette kreative Freiheit hatten und wie wir dieses Projekt aufziehen und sowas, dass da ganz viele Sachen jetzt halt drin sind, die wir nicht bedacht hatten anfangs. Und auch jetzt diese Realisation, wo wir länger miteinander arbeiten, dass das gut funktioniert und dass wir ein tolles Team sind und dass da natürlich schon die Hoffnung auch besteht, dass wir weiter zusammen als Aldamami Games arbeiten können und vielleicht irgendwie ein weiteres Projekt zusammen machen können. Aber das natürlich die Voraussetzung hat, dass das irgendwie was wird mit Bloodletter. Also da sind tatsächlich plötzlich ganz, ganz andere Gedanken irgendwie involviert, die eben nicht nur sind, hey, ich mache jetzt ein lustiges Spiel, sondern auch, ich muss das an die Menschen bringen und ich muss da irgendwie Hype für generieren, dass die Leute das überhaupt sehen, dass es existiert außerhalb dieses Kosmoses, in dem wir existieren.
Ja. Kannst du uns da mal so ein Gefühl für geben, wie denn da jetzt so der aktuelle Stand ist? Also wie gesagt, die Demo sitzt seit einigen Tagen draußen. Ich nehme an, das erste Feedback wurde schon mal angeguckt und sich durchgelesen, was die Leute so schreiben. Was sind denn jetzt so gerade Baustellen, wenn du an Bloodletter denkst?
Baustellen, wenn ich an Bloodletter denke? Also es kommt sehr gut an, auf jeden Fall. Was wir bekommen manchmal ist von Leuten, die gerade in diesem Genre sehr gewandt sind, dass denen irgendwie so ein bisschen strategische Tiefe manchmal fehlt. Aber da haben wir dann auch oft die Erfahrung gemacht, dass das sind dann Leute, die haben keine Lust, das Tutorial durchzuspielen. Mm. Und es ist dann natürlich leider mit Absicht eigentlich eher so gebaut, mm-hmm. dass man da leicht durchkommt. Also ich glaube, das ist so ein bisschen ein Thema und halt eben auch in diesem Genre rauszustechen. Ne? Also es ist ja ein sehr etabliertes Genre und es gibt unglaublich viele, viele Spiele, die dieses Genre eben aufgreifen und auch viele, die da sehr erfolgreich mit sind. Aber da irgendwie den Leuten zu kommunizieren, hey, das ist nicht einfach irgend so ein weiterer Deckbilder, wo du dasselbe machst wie in anderen 50 auch, sondern es ist interessant und das Ganze so kurz zu verpacken, dass die Leute dieses komplexe Spiel irgendwie verstehen, aber ihnen auch nicht langweilig wird und sie nicht überfordert sind, wenn ich dann plötzlich da sitze und anfange, denen zu erzählen, welche Stats die verschiedenen Dorfbewohner haben und wie man die beeinflusst.
Ich muss da wirklich gestehen, am Anfang hatte ich großen Respekt, als ich das Spiel dann nochmal auch in Ruhe in der Demo gespielt habe und dann gemerkt habe im Tutorial, das läuft hier ganz anders, dieses Spiel, als ich von diesem Genre gewohnt bin. Und das war das, was ich vorhin meinte mit dieser Einbahnstraße, die plötzlich doch eine zweite Richtung hat, weil der Schwerpunkt, ich habe es wie gesagt in der Anmoderation schon erklärt und vorgestellt, der liegt plötzlich woanders und es fühlt sich auf so eine Weise indirekt an, weil man kämpft ja zum Beispiel gegen diese Wesen, die da vorbeikommen nachts, nicht direkt, sondern indirekt über den Schutz und die Versorgung dieser Bewohnerinnen und Bewohner in dem eigenen Städtchen. Und das war etwas, was ich erstmal lernen musste, aber gleichzeitig habe ich es dann gelernt und dann saß ich eben, wie gesagt, davor und das ist ja auch ein Grund, warum wir jetzt sprechen und dachte mir, okay, es macht halt einfach richtig Spaß. Ich bin halt gespannt, wie das jetzt weitergeht. Und deswegen, das frage ich doch mal direkt dich, wie geht's denn jetzt weiter? Also ihr habt jetzt die Demo raus, ihr habt auf eine Weise ja auch den Zuspruch von einigen Institutionen bekommen, ne? Nominierung Deutscher Computerspielpreis 2024. Ich habe gesehen, 2023, ihr habt ja auch den Deutschen Multimedia-Preis sogar gewonnen. Das heißt, es wird der Rücken gestärkt. Das Feedback bisher sieht ja auch überwiegend positiv aus, sowohl auf den Messen als auch jetzt online. Wie geht's da jetzt weiter? Wie macht man da jetzt weiter?
Also wir arbeiten jetzt an diesem Spiel bis nächstes Jahr einfach weiter wie geplant so ein bisschen. Ja. Also der Release soll dann 2026 passieren. Den Early Access hatten wir jetzt gemoved in den März wahrscheinlich 26. Mhm. Also wir haben jetzt ein bisschen so die Zwischenlaufphase, um dieses ganze Feedback, das wir von der Demo bekommen, aufnehmen zu können und umsetzen zu können in dem Spiel, Content weiter vorproduzieren zu können. So wie die Demo ja jetzt funktioniert, hast du diesen Tutorial-Boss und dann die unsere The Corrupting One auf Easy und Medium. Und das sollen letztendlich dann aber 4 verschiedene Entitäten geben mit verschiedenen Art und Weisen, wie du gewinnen kannst, auf jeweils 3 Schwierigkeitsstufen. Heißt, es sind dann 12 verschiedene Level mit Karten-Unlocks und allem drum und dran, die wir jetzt eben weiter vorproduzieren und versuchen eben auch an die Leute zu bringen. Also wir haben ja auch unsere Discord-Community zum Beispiel, wo wir ganz viel mit den Leuten reden und jetzt auch das ganze Feedback von der Demo und so. Und wir versuchen da ein bisschen so diese Community aufzubauen und auch zu sehen, was wollen die Leute, was gefällt ihnen nicht und wie können wir dieses Spiel in jetzt dem bisschen weniger als einem Jahr, was wir noch haben bis zum Full Release, so optimal wie möglich umsetzen.
Das klingt nach einer Menge Arbeit. Wenn ich fragen darf, wie sehen denn so deine Arbeitstage gerade so aus? Ist das wirklich so ein Ding, wenn die Sonne aufgeht, sitzt du schon im Büro, wenn die Sonne untergeht, sagst du, alles klar, jetzt beginnt die zweite Hälfte des Tages. Wie viel zu tun ist da gerade? Wie stressig sind die Arbeitstage?
Also es ist insofern schon stressig, weil es halt viele verschiedene Sachen sind. Ne? Also es ist ja nicht nur hinsetzen und dann male ich da irgendwie meine schönen Bildchen und dann war es das, sondern das ist eben auch dieses ganze Außen drum und dran, was wir ja auch geredet hatten, dass das Ding auch irgendwie vermarktet werden muss, dass das natürlich die ganze Zeit irgendwie reingrätscht, das irgendwie zu machen. Aber es ist jetzt nicht so, dass wir versuchen sehr stark darauf zu achten, dass wir humane Arbeitszeiten haben und dass es vor allem uns auch gut geht, wie wir mit dem Ganzen arbeiten. Wir haben ja auch schon drüber geredet, dass wir eigentlich auch noch nebenbei studieren. Heißt es, dass jetzt auch zu den aktiven Semesterzeiten sind da ja auch noch Module und sowas, die wir machen müssen. Und wir versuchen da ganz stark einen Fokus drauf zu legen jetzt, dass es uns allen persönlich gut geht. Und dass es eben nicht um diesen Vergleich, den du vorhin hattest, mit irgendwie diesen Teenie-Stars, die so sehr früh erfolgreich werden. Die haben ja dann oft später in ihrem Leben irgendwie so ganz desaströse Phasen, wo das dann alles irgendwie zusammenbricht, dieses Kartenhaus. Und wir versuchen das so gut wie möglich halt zu vermeiden und darauf zu achten, dass wir starten unseren Tag irgendwie um 10 und dann wird bis 18 Uhr gearbeitet. Basierend auf was gerade so geht, kann das auch mal früher oder später sein. Aber dass wir da wirklich ziemlich stringent das alles durchplanen und darauf achten, wie können wir das Beste für das Spiel erreichen, ohne dass wir selbst darunter irgendwie leiden.
Klappt das gut für dich? Oder also wie bist du da so als Mensch? Musst du da mit dir kämpfen, den Kugelschreiber abzulegen? Oder denkst du dir, na, es bekommt ja niemand mit, kann ich hier nochmal was Kleines nachzeichnen oder so?
Nee, definitiv. Ich glaube, bei uns ist es allen so, weil das halt Blattblätter eben so dieses Baby von
Ja,
uns
ja.
ist, allen so. Ich glaube, man sieht es auch, dass da einfach sehr, sehr viel Liebe reinfließt in dieses Projekt kontinuierlich. Und wir natürlich auch alle die Hoffnung haben, dass das mit so vielen Leuten wie möglich irgendwie teilen zu können. Deswegen fällt es dann definitiv schwer, an manchen Momenten irgendwie zu sagen, hey, ich habe jetzt Feierabend, ich denke da jetzt nicht mehr drüber nach und morgen früh geht's dann irgendwie erst weiter. Sondern das ist natürlich schon was, das einem irgendwie so im Hinterkopf bleibt die ganze Zeit. Was könnte man doch noch irgendwie anders machen? Was muss morgen noch passieren? Wie steht jetzt gerade die Planung? Und gerade irgendwie in wichtigen Phasen, wie jetzt vor einem Demo-Release oder sowas, ist sowas ja besonders schwer, weil das eben die ganze Zeit irgendwie im Hinterkopf drin bleibt, dass dieses Event jetzt irgendwie passieren wird und dass da noch ganz viele Dinge zu machen sind.
Wie fühlt sich's denn jetzt an, wenn man um all das, was du erzählt hast, mal so eine Klammer setzt und einen Strich drunter? Wie fühlt sich's denn jetzt an, Entwicklerin zu sein, Teil der Spielebranche zu sein? Weil das bist du ja jetzt schon längst. Du studierst zwar noch, aber du bist ja auch gleichzeitig schon mittendrin angekommen. Wie fühlt sich's an? Hast du es dir so vorgestellt?
Ich weiß nicht, ich hatte keine klare Vorstellung, bevor ich in das Ganze reingegangen bin, wie das irgendwie so wird, dadurch, dass ich mit der Games-Branche auch wirklich wenig zu tun hatte und mehr eben selbst Spielende, wenn dann überhaupt war. Aber so jetzt, wo ich drin bin, ist es richtig, richtig, richtig toll. Ich kann das so oft selber noch nicht fassen, was das für ein Privileg ist, irgendwie sagen zu können, hey, ich mache gerade mein eigenes Game und ich arbeite mit drei Leuten zusammen, die richtig cool sind und wir verstehen uns toll und ich stehe jeden Tag auf. Ich habe das Medienboard, die nett genug waren, dieses Projekt zu fördern und zu finanzieren und ich stehe auf und ich werde dafür bezahlt, hier an was zu arbeiten, wo ich wirklich mich jedes Mal freue, hinsetzen zu dürfen und was für machen zu dürfen. Also es ist wirklich für mich ein riesen, riesengroßes Privileg und auch diese, wo wir vorher noch drüber geredet hatten, von wegen, dass man da abgelehnt wurde beim ersten Mal irgendwie Game Design oder irgendwie abgelehnt für Kunst oder so, war natürlich in dem Moment ganz, ganz, ganz schlimm für mich. Aber jetzt zurückblickend es fühlt sich an, als ob sich alles halt richtig zusammengefügt hat, dass das einen Grund hatte, dass es zu der Zeit irgendwie einfach nicht sein sollte und dass ich jetzt hier gelandet bin, wo ich gelandet bin und wirklich
Toll.
einfach an so einem wunderschönen Projekt arbeiten darf.
Ach toll, das freut mich richtig, das zu hören. Und ich möchte die Gelegenheit auch nochmal nutzen, dir und euch zu danken für die Arbeit an dem Spiel, weil wie gesagt, ich hatte jetzt schon meinen Spaß damit und ich finde es auch beruflich ganz faszinierend zu sehen und zu begleiten, wie solche Spiele entstehen, wie aus dem Nichts ja irgendwie auftauchen und plötzlich auf so einer Wunschliste auf der persönlichen ganz weit oben stehen. Ich bin ganz gespannt drauf, auf den Release nächstes Jahr. Da werde ich mir sicherlich nochmal einen Vorwand einfallen lassen, dich und euch einzuladen und nochmal mit euch drüber zu sprechen, was in den letzten Monaten dann noch so passiert ist.
Ja, super gerne.
Ja, also ich muss dir wirklich danken für dieses Gespräch. Du hattest mir im Vorfeld gesagt, das ist so mit die erste Erfahrung dieser Art, die du jetzt hier gerade erlebst, hat man nicht gemerkt. Ich fand es so angenehm und fantastisch interessant, dir zuzuhören und bin dankbar für die Einblicke hinter die Kulissen. Wirklich.
Das freut mich doch. Vielen Dank auf jeden Fall für die Einladung, dass ich da ein bisschen was erzählen dürfte über unser Projekt.
Es war ganz großartig. Wenn die Leute da draußen, die Hörerinnen und Hörer, noch Nachfragen haben sollten, dann ab damit in den Discord von Orke Cool. Ansonsten winke ich dir jetzt erstmal zu. Ich drücke dir und euch ganz dolle die Daumen und freue mich auf das nächste Mal, wenn wir uns dann hören.
Dankeschön, ich freue mich auch. Es war mir auf jeden Fall ein Fest.
Ach, das freut mich. Ich winke dir zu. Tschüss.
Ciao.
So, Freunde. Das war mein Gespräch mit Mikey alias Katharina Müller, alias Mikey alias Katharina Müller, alias Mikey. War eine große Freude. Vielen Dank an Sie und vielen Dank an euch da draußen für eure Zeit, fürs Zuhören. Ein weiteres Mal möchte ich um eure Gunst werben und bitten, weil es ist ganz, 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 ganz wichtig für die Existenz dieses Projekts hier, dass ihr zum einen herzlich eingeladen seid, euren Freundinnen, Freunden, Familienangehörigen und Haustieren zu erzählen von der Existenz dieses Podcasts. Gerne auch Sternchenbewertung zu hinterlassen bei Apple Podcast, Spotify und Co. Das kostet euch wirklich nur ein paar Klicks, aber ist wahnsinnig wertvoll, damit andere Menschen über dieses tolle Programm hier stolpern. Und außerdem möchte ich euch herzlich einladen, einen Fünfer in die Hand zu nehmen und zum Supporter-Club von OKCOOL dazuzukommen. 5 Euro im Monat, wie gesagt, und dafür bekommt ihr jeden Dienstag und Freitag extra Folgen. Nochmal obendrauf, die sich drehen um Spiele und Spielkultur in einer Reihe von Formaten, von denen ich euch verspreche, dass ihr sie so mit diesen Themenschwerpunkten und Gästen einfach nirgendwo anders bekommt. Genau daran arbeite ich hart, seit 5 Jahren modernen Spielejournalismus anzubieten, weg von den ollen Klamotten und hin zu den ganz coolen Ideen und Themen. Das ist zumindest der Versuch und bisher scheint es ganz gut zu klappen. Hört es doch einfach selbst an und guckt euch das mal an. Link zu Steady in der Folgenbeschreibung. Sagt, ich mache jetzt Feierabend und danke euch sehr. Wir hören uns nächste Woche wieder. Tschüssi!